Heute in der Folge.
Also die außergewöhnlichste Torte, die ich kreiert habe, meiner Meinung nach, weil ich einfach 10 Tage gebraucht habe und so lange habe ich noch nie für eine Torte gebraucht, war die Akropolis-Torte. Also das ist dann einfach von der Statik her eine riesengroße Herausforderung gewesen. Und diese ganzen Säulen, und wenn ich so ein Projekt habe, dann schaue ich mir eben viele, viele Bilder an und oder auch Videos, also dass ich wirklich, das ist ja ein 3D-Objekt, einen Eindruck gewinne und dann bin ich recht detailverliebt. Also wenn ich dann merke, oder schaut noch so neben dem Stein so ein bisschen Moos und da blüht noch was drauf. Und irgendwann ist man einfach in diesem filigranen Zahnstocherbereich unterwegs.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Na, heute schon zum Frühstück oder heute Nachmittag ein Stück Kuchen oder Torte gehabt? Nein, wenn nicht, dann nehme ich dich jetzt mal kulinarisch mit in das Paradies aller Feinschmecker. Nämlich, es geht heute um Torten, um sehr außergewöhnliche Tortenkreation. Ich möchte dir heute eine junge Dame aus Kassel vorstellen, die unfassbar kreativ ist, was Tortengestaltung anbetrifft. Du hast es eben schon gehört, eine Akropolis als Torte habe ich noch nie gesehen. Oder wie sieht eine PlayStation aus als Torte oder eine Wassermelone? Also es gibt eine Menge zu besprechen heute in dieser Podcast-Folge, der es nämlich konkret um Torten und Kuchen geht und um sehr außergewöhnliche Kreationen, wie lange man dafür braucht, wie viele Stunden man da in der Küche steht und vieles mehr. Also ganz viele spannende Aspekte, die wir heute beleuchten werden in dieser neuen Folge. Los geht's und viel Spaß und guten Hunger.
Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
Hallo, also ich bin Danusch und bin 34 Jahre alt, komme aus Kassel und bin selbstständige Konditorin.
Und du backst und machst wirklich großartige Meisterwerke. Können sich die Hörer mal auf der Instagram-Seite von dir mal ein paar Bilder anschauen. Die Links findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, Danusch, nämlich über deine Tortenkreation. Bevor wir aber so inhaltlich tief reingehen in die Materie, in die Torte, welchen Kuchen hast du heute zuletzt gegessen?
Heute zuletzt gegessen habe ich ein Stück Red Velvet Torte. Das ist einfach meine Lieblingssorte, muss ich sagen, weil also für die, die es nicht kennen, Red Velvet ist eine Kombination aus Vanille und Kakao. Also, weil es gibt ja immer die Vanillefraktion und die Kakaofraktion und das ist so in between für die, die sich nicht entscheiden können, beides. Aber Vanille und Kakao ergibt eine Farbe, die nicht sonderlich appetitanregend ist, so ein hellbraun. Und jetzt hat irgendwann mal Fabrikatbesitzer in Texas, der Lebensmittelfarbe herstellt, sich dieses Rezept ausgedacht, dass man das Ganze noch verfeinert mit einem Schuss Buttermilch und Apfelessig, wirklich sehr, sehr lecker, und dann eben rot einfärbt, weil dann hat man das Dilemma nicht mehr mit dem Hellbraun und hat eine satte rote Farbe, das sieht total edel aus. Und geschmacklich ist das was ganz Besonderes, ja.
Siehst du, haben wir schon den ersten Insider-Tipp nämlich schon bekommen. Wir sprechen heute über Torte, über Konditorei. Vielleicht kann man das so sagen. Bist du gelernte Konditorin oder was? Wie bist du da rangekommen?
Ich bin eine Quereinsteigerin. Ich bin jetzt selbstständige Konditorin und ich bin in der Handwerksrolle in Kassel eingetragen als solche. Aber das ist nicht mein erster Beruf gewesen.
Wie bist du denn dann dazu gekommen? Musstest du mal einspringen bei einer Hochzeit, weil irgendeine Hochzeitstorte kaputt gegangen ist? Oder wie kommt man dazu, solche Kreationen zu machen, wie du die machst? Das sind ja keine normalen Torten, die man beim Bäcker bekommt. Das sind ja echt Kunstwerke, die du da machst.
Dankeschön. Das freut mich zu hören. Also im Grunde genommen bin ich eigentlich als Unternehmensberaterin gut 10 Jahre im Beruf gewesen und bin aber als Mama, die ich ja auch bin, meine Tochter, die hat mir dann irgendwann rückgemeldet, Mama, du bist immer nur am Arbeiten, und das ist auch so, also in der Unternehmensberatungsbranche und dann in der Medienbranche macht man viele Überstunden und viele Dienstreisen, und da habe ich irgendwann einen harten Cut gemacht, tatsächlich einfach, um mehr Zeit für Familie zu haben und um selbst auch mehr aus diesem Hamsterrad des ständig nur Arbeitens rauszukommen und zu hinterfragen, was macht mich eigentlich glücklich. Und in dieser Zeit habe ich vermehrt gebacken, was uns allen irgendwie gut getan hat. Es war so ein bisschen so dieses Familienleben häuslich und auch mit Gästen und es hat einfach ja die Atmosphäre dabei, die da entsteht und der süße Duft in der Luft, das hat mit ganz viel Liebe zu tun und dafür habe ich mir die Zeit und Muße genommen und das Ganze war eher meditativ, also es hat mich geerdet und runtergebracht und glücklich gemacht und das sollte dann auch nicht beruflich, also die erste Idee war nicht, daraus ein Business zu machen, sondern ich habe einen Blog gemacht und habe dann angefangen, wie du sagst, diese Kreationen im künstlerischen Bereich, also ich habe zum Beispiel eine Torte gemacht, die sah aus wie eine Melone, also die sah täuschend echt aus, und dann schneidest du die an und dann ist es eine Torte und so eine Melone, kannst du dir vorstellen, das sind dann so 12 Grünschichten gewesen, die man dann aufträgt, damit es diese organische Tiefe bekommt, die so die Farben in der Natur. Sowas hat mich eben fasziniert. Und mein Blog wurde dann sehr gut besucht. Und ich hatte dann irgendwann einen YouTube-Kanal und irgendwann kamen dann Anfragen im Sinne von, kann man die Torten auch kaufen? Und in Deutschland gibt es ja nun mal eine Meisterpflicht, also Bäckerei, Konditorei, das sind Meisterberufe. Und da kann man nicht einfach einfach mal so wie man jetzt ein Restaurant oder ein Café eröffnet, da kann man zwar auch einen Käsekuchen dort anbieten, aber der muss dann vor Ort verspeist werden. Aber das, was ich dann gemacht hätte, wäre ja ein Außerhausverkauf und dafür musst du ein Meister sein. Und darum habe ich dann die Handwerkskammer angerufen. Ja, und die haben mir gesagt, sind Sie Geselle? Nein, auch das nicht. Und wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie das können, so ungefähr, ne? Und ich war sehr, sehr hartnäckig, weil mich hat die ganze Theorie dahinter auch interessiert, nicht das Backen nur, sondern die ganze Lebensmittelchemie, wie reagieren die Lebensmittel miteinander unter Temperatur und so weiter und Verarbeitung der Lebensmittel, Haltung, Hygiene, das muss man alles natürlich drauf haben. Und das Ganze artete dann so aus, dass man mir gesagt hat, wenn Sie das wirklich ernst meinen, dann lernen Sie das. Also das, was die deutschen Azubis drauf haben müssen an Lehrmaterial, das habe ich bekommen. Und dann werden Sie zur Prüfung angemeldet. Und ich hatte dann einige Monate Zeit, mich vorzubereiten. Und dann kamen zwei Meister. Und dann habe ich eine theoretische Prüfung abgelegt, eine praktische Prüfung abgelegt, eine betriebswirtschaftliche. Und dadurch, dass ich vorher keinen Gesellen gemacht habe, habe ich die Gesellen- und Meisterprüfung in einem Durchgang gemacht. Also es war sehr hart und mir wurde auch gesagt, ich habe auch nur einen Anlauf, also One Shot. Und wenn es nichts wird, dann darf ich das auch nicht nochmal beantragen.
Ein unfassbarer Druck, der auf einem da lastet, oder?
Absolut, absolut. Aber ich habe gemerkt, also du kannst dir vorstellen, als Unternehmensberaterin und auch in dem Marketingumfeld, in dem ich tätig war, das war ein sehr, sehr kopflastiger Beruf und ich konnte zwar auch kreativ tätig sein, aber es war viel Denkerei, viel strategisch und so weiter. Und dieses Handwerkliche, das hatte ich noch nie für mich ergründet. Also das hat plötzlich einen Teil in mir konnte ich entdecken, der so völlig unterentwickelt war und aus dem ich ganz viel schöpfen konnte. Und da habe ich gemerkt, es haben mir damals auch viele gesagt, dass es recht mutig ist, dann einfach einen sicheren Job beiseite zu legen und in sowas sich reinzustürzen. Dass es aber auf eine Art und Weise glückselig machte und auch die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, weil wirklich jeder freute sich über das Ergebnis. Na, man wird ja konspirativ reingezogen in Projekte, sowas wie, meine Freundin liebt Game of Thrones, kannst du da irgendwie eine Torte machen mit einem eisernen Thron drauf oder so? Also plötzlich kommt man mit Themen in Verbindung und alle freuen sich. Also man ist Teil von einer Verkettung, wo die Freude und die Liebe multipliziert wird. Und ich habe das vorher noch nie erlebt und das war es wert.
Ne? Vollkommen richtiger Schritt, den du gegangen bist. Und ich habe gerade mal, währenddessen du gerade erzählst, mir das Bild mit der Wassermelone gerade mal gesucht. Das ist ja unfassbar, wie realistisch das aussieht. Die steht übrigens direkt neben der PlayStation-Torte.
Danke, ja. Ja, genau. Also auf solche Projekte und das ist wird man dann oft angesprochen, also auch die PlayStation und so weiter, das sind so Themen, da kommen dann häufig Anfragen und ich habe so ein Credo und das tut mir dann auch jedes Mal leid, das sind alles Unikate. Also ich mache jede Torte tatsächlich nur ein einziges Mal.
Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt auch nochmal eine PlayStation bestellen würde, würdest du sagen?
Dann musst du warten, bis die nächste PlayStation rauskommt. Das ist ein anderes Modell.
Sehr schön. Du hast eben was ganz Tolles gesagt, Danusch, was ich unterstreichen kann, nämlich, dass man so meditativ auch arbeitet. Also ich brauche das auch, wenn ich irgendwie gestresst bin, dann koche ich total gerne. Und wir haben so ein bisschen was gemeinsam. Ich habe es noch nicht geschafft, das zum Beruf zu machen, aber ich bin in dieser Löffelkochrichtung unterwegs. Du wirst wahrscheinlich The Taste kennen, oder? Diese Kochschule mit dem Löffel? Genau.
Ja.
Da habe ich dann mal vor ein paar Jahren mal mitgemacht. Und das war aber so ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich da koche, dann bin ich so ein bisschen beruhigt. Und das bringt mich wieder runter, wenn ich da mit dem Messer da rumhacken kann. Und da kann man so ein bisschen die Aggression in Anführungszeichen rauslassen. Worauf ich aber hinaus will. Ich kann mich noch an meinen allerersten Löffel erinnern, den ich gekocht habe, der in der Mülltonne gelandet ist, weil der überhaupt nicht geschmeckt hat. Kannst du dich noch an deine erste Torte erinnern? Ist die vielleicht ähnlicherweise so ein kleines Missgeschick passiert oder ist die in Perfektion ausgeartet?
Sowas von nicht in Perfektion. Das war schön, dass du das ansprichst, weil tatsächlich war es so, dadurch, dass ich beruflich so eingespannt war, habe ich die Torten, die Geburtstagstorten für meine Tochter beispielsweise tatsächlich immer in Auftrag gegeben. Ne? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, total absurd, aber das war damals so. Und ich habe mir das irgendwie nie zugetraut. Also ich war eingeschüchtert davon, eine Torte zu machen. Ich war so der Blechkuchentyp bislang. Und als ich aus dem Beruf ausgestiegen bin, stand dann ihr Geburtstag bevor und ich habe gedacht, jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt habe ich auch keine Ausrede mehr, ja. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich muss das in Auftrag geben. Also ich muss es selbst machen. So sieht es nämlich aus. Und meine Tochter hatte sich eine Einhorntorte gewünscht und ich hatte einfach keine Ahnung. Also ich habe so viele Videos mir angesehen und Artikel durchgelesen und mir Sachen zurechtgesucht und angefangen und das ist ein absolutes Dilemma gewesen, weil dieses Horn, also das aus Fondant modelliert und dann auch noch Gold eingefärbt, Fondant, also das muss natürlich auch eine entsprechende Trocknungszeit bekommen, um da auszuhärten. Und dann darf das auch nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil das klebrig wird und so. Das waren alles Informationen, die hatte ich nicht. Insofern machte dieses Horn, das neigte sich dann einfach so. Das war kein schöner Anblick. Und die Garnage an der Torte wurde auch nicht fest. Da hatte ich dann ein falsches Verhältnis von Sahne zur Kuvertüre. Heute weiß ich, woran das liegt, ja, aber damals wusste ich das nicht. Und die Augen, die blieben dann an der Garnage nicht auf einer Höhe. Das heißt, das eine Auge wanderte dann. Und es war, also die Kinder haben sich schlapp gelacht, ja, aber also Quintessenz war, die Torte hat wirklich gut geschmeckt. Und sie sah eben miserabel aus und da habe ich gemerkt, da ist einfach noch Puffer, da ist noch Raum für Entwicklung und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich glaube, wenn ich das übe, könnte es einfach besser werden.
Ja. Okay. Wir haben eben gerade schon von ein paar Kreationen gesprochen, nämlich die PlayStation oder die Wassermelode. Wenn ich mir gerade mal so, währenddessen wir hier quatschen, das Instagram-Profil so durchgucke, dann sehe ich Kuchen, wo ein Segelboot obendrauf gesetzt ist oder ein Haifisch, der aus dem Wasser auftaucht oder so ganz klassische, tolle Hochzeitstorten. Was war denn so der außergewöhnlichste Wunsch mal von einem Kunden oder von den Kunden, die an dich herangetreten wurde?
Der außergewöhnlichste Wunsch? Also die außergewöhnlichste Torte, die ich kreiert habe, meiner Meinung nach, weil ich einfach 10 Tage gebraucht habe und so lange habe ich noch nie für eine Torte gebraucht, war die Akropolis-Torte. Also das ist dann einfach von der Statik her eine riesengroße Herausforderung gewesen. Und diese ganzen Säulen und wenn ich so ein Projekt habe, dann schaue ich mir eben viele, viele Bilder an. Und oder auch Videos, also dass ich wirklich, das ist ja ein 3D-Objekt, einen Eindruck gewinne und dann bin ich recht detailverliebt. Also wenn ich dann merke, oder schaut noch so neben dem Stein so ein bisschen Moos und da blüht noch was drauf und irgendwann ist man einfach in diesem filigranen Zahnstocherbereich unterwegs und das braucht viel Zeit, genauso diese Patina an den Säulen, also um sowas halbwegs realistisch darzustellen, das sind ganz verschiedene Farbabstufungen und dann schaut man sich die Gewürze an, die man so hat im Regal, Kakao oder Safran oder Kurkuma oder Zimt und was ergibt das, wenn ich das so und so mische und trägt das dann auf und versucht verschiedene Texturen und dann hält man sich wirklich recht lang auch auf, aber die Zeit, die vergeht natürlich wie im Flug, denn man ist ja einfach in dieser Welt, wo man schöpferisch tätig ist, und ich finde, das ist sehr beglückend. Und plötzlich steht etwas, und das ist dann auch für mich erstmal so imposant als Gesamtwerk, dass ich denke, um Gottes Willen, ich glaube, ein zweites Mal schaffe ich das nicht. Ich glaube, so kommen auch die Unikate zustande, weil das ist einfach ein Riesenakt, so etwas als Torte zu machen, und das Anschneiden und Essen, das ist dann ein Akt von Sekunden. Ne? Also es steht in keinem Verhältnis zur Kreation der Torte dann.
Das ist immer so das auch so ein bisschen das Frustrierende dabei. Du stehst stundenlang irgendwo in der Küche und dann ist das Essen fertig und nach 10 Minuten bist du durch.
Total. Ja.
Aber du, wenn es schmeckt, ist es ja egal. Das heißt, ist irgendjemand schon mal auf die Idee gekommen, so ein Herkules bei dir in Auftrag zu geben als Kasseler?
Witzigerweise nicht.
Echt nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Nicht.
Und dann kommt man schon aus Kassel und du hast es ja auch wunderschön im Logo. Und ich glaube, wenn ich eine Torte für dich machen würde irgendwann, wäre das so die erste Idee. Und es kam noch keiner, also so ein richtig Kassel-Fan, es kommen immer nur die Leute irgendwie mit ihren persönlichen Motiven und Wünschen, aber das wäre mal eine ganz tolle Herausforderung.
Siehst du, also wir machen einen Höreraufruf. Wer jetzt eine Kasseler Torte braucht, der möge sich bitte bei Danusch melden.
Ja, und die wird es dann auch nur ein einziges Mal geben.
Oh, da müsste ich ja jetzt so schnell sein.
Genau.
Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, wie du arbeitest, wie du rangehst bei der Akropolis, dass es ja wirklich ganz viel Vorbereitungszeit ist. Jetzt ist ja die Akropolis schon ein Sonderfall, aber gibt es irgendwo Grenzen des Machbaren, wo du sagst, okay, das geht jetzt nicht, sei es von der Größe her vielleicht oder von der Finesse dessen, des Gebäudes oder sowas. Also wo liegen denn da die Grenzen oder gibt es gar keine?
Also sicherlich wird es irgendwann Grenzen geben, was die Größe angeht. Das ist richtig. Also da müsste man dann irgendwann mal schauen, das geht dann auch nicht mehr in einen Kühlschrank, das müsste dann in einen Kühlraum und dann gibt's auch keine passende Box dazu oder so. Also wenn ich dann teilweise Beiträge sehe im Internet von irgendwelchen Hochzeiten mit 13-stöckigen Torten oder so, da frage ich mich natürlich schon, ne, wie wird das logistisch gemacht, und ich würde es reizen, an so einem Projekt mal teilzunehmen, aber ich weiß ganz genau, größentechnisch sozusagen bin ich zum Beispiel auf 6 Stockwerke begrenzt. Also, und wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, wir brauchen aber 8 oder so, dann würde ich trotzdem nicht Nein sagen, sondern ich würde mir ganz viel, also mit ganz viel Hirnschmalz und vielleicht auch Kooperationen hier in Kassel überlegen, wie kann man es eben machbar gestalten, wie kann man es lösen. Ne? Insofern, und was die Detailtreue angeht, also du kennst ja diesen Pinsel, der so mit Stufe 1, also das ist dann nur so ein Haar so quasi. Das ist die Grenze, genau. Also wenn es ganz fein sein soll, dann werde ich meine Lupe nehmen und meinen Einserpinsel und dann im Feinstbereich arbeiten. Und und zeitlich gibt's da eigentlich auch kaum Grenzen. Also wenn es jetzt darum geht, das bindet mich, sagen wir mal, so und so viele Tage. Und ich habe von Bäckereien gehört, das können die sich nicht leisten. Die sagen das auch direkt. Also wir können uns nicht leisten, was weiß ich, einen Mitarbeiter 3 Tage lang freizustellen im laufenden Betrieb, weil das nicht deren Konzept ist. Mein Konzept ist aber besondere Torten für besondere Anlässe. Das heißt, da ist man dann genau richtig. Und wenn das mehrere Tage braucht und auch mit Kühlung und allem, ist das kein Problem, dann kommuniziere ich das so. Und da bin ich ja im Team mit meinen Kunden und die sagen mir, das ist es mir wert oder um Gottes Willen nein. Ne? Also insofern.
Du hast ja zig Torten in deinem Leben schon hergestellt und hast dich damit ja auch befasst. Du hast am Anfang des Gesprächs ja schon gesagt. In Vorbereitung zum Gespräch heute habe ich mir gedacht, wie geht denn Danusch eigentlich bei anderen Bäckereien Kuchen essen? Kannst du überhaupt in anderen Konditoreien oder Bäckereien Kuchen essen, ohne dass du schon direkt in eine Analysefunktion verfällst während des Kaffees? Oder kannst du tatsächlich noch Kuchen genießen, die jemand anderes hergestellt hat? Zweite Frage, laden dich überhaupt noch Freundinnen ein nachmittags zum Kuchenessen oder bist du da ein ungesehener Gast?
Sehr schön. Also der ganz große Witz dabei ist, dass ich gar keinen süßen Zahn habe. Ich werde ganz oft darauf angesprochen, Mensch, du isst doch bestimmt total nascht ich kann gar nicht sind das ja fertige Torten, das heißt, es ist nicht so wie beim Blech, wo dann ganz viel übrig bleibt, sondern da wird sozusagen die ganze Torte im Ganzen rausgegeben. Ich habe nicht, wie manche glauben, oft noch was da und esse da selber von oder sonst was. Das kommt gar nicht vor. Und insofern ist das viele Kuchenessen bei mir schon mal gar nicht an der Tagesordnung. Und ich freue mich sogar, wenn ich irgendwo anders dann mal ein Dessert oder so, ein schönes mir zubereiten lasse und damit keine Arbeit habe. Denn tatsächlich backe ich in meiner Freizeit nicht mehr. Also seit ich das beruflich mache, mache ich dann in der Freizeit genau was anderes und spiele Tennis oder so, also wirklich, wirklich was ganz anderes, und backe dann nicht mehr und bin total glücklich damit, wenn jemand anders backt und ich darf nur genießen. Aber wenn man mich so fragt, wie gesagt, bin ich ein ganz herzhafter Typ. Also ich mag einen Burger essen, Pizza und so salziges Essen und viel Käse. Also das ist so mein Geschmack. Und bei den Torten, das ist das Handwerkliche, Künstlerische, was mich da treibt.
Es gibt ja eine große TV-Show, das große Backen. Das wirst du mit Sicherheit auch kennen und bestimmt schon mal reingeguckt haben. Ja. Hast du mal mit den Gedanken gespielt, da mal mitzumachen?
Ich habe auch schon mit denen telefoniert. Genau, die haben mich auch auf dem Radar. Aber die haben dann ja auch festgestellt, dass ich sozusagen inzwischen eingetragene Konditorin bin. Ganz am Anfang, als ich das noch nicht war, wäre ich als Kandidatin in Frage gekommen. Aber als Konditorin dann eben nicht. Also die suchen dann den besten Back sozusagen Amateur in Deutschland. Und, ja.
Das heißt, du bist quasi für die jetzt schon zu professionell, was du machst.
So sieht's aus, ja.
Okay, du, vielleicht gibt's aber irgendwann nochmal so eine Profi-Runde wie beim perfekten Dinner und dann vielleicht kommen sie ja trotzdem dann nochmal auf dich zurück. Wir müssen natürlich ein Thema noch sprechen, Danusch, wenn man sich jetzt die Bilder anguckt und man hat Interesse, so eine Torte von dir zu bekommen. Das wird jetzt vielleicht auch schwer sein, das zu sagen, aber wo bewege ich mich dann da preislich ungefähr? Also nehmen wir mal an, wir machen so eine normale Hochzeitstorte vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwie so zweistöckig. Wir können ja mal das letzte Bild auf Instagram nehmen. Das ist so eine weiße Torte mit weißen Rosen, die da sind. Das ist zweistöckig mit einer weißen Creme. Oben noch so ein Schriftzug drauf. Mr. and Mrs. mit dem Herz. Was muss ich denn so ungefähr preislich kalkulieren, was so eine Torte kostet?
Das lässt sich recht schnell ausrechnen, wenn man weiß, wie viele Tortenstücke eine Torte abgeben soll. Rechnet man mit einem Grundpreis von 7,50 Euro pro Tortenstück. Das heißt, wenn ich jetzt 7,50 Euro eingebe und sage, ich habe jetzt 40 Gäste, kommt man auf 300 Euro. Ne? Und ab 40 macht dann ja auch eine zweistöckige Torte sowieso absolut Sinn. Und dreistöckige Torten würde ich dann ansetzen bei so 80 Personen oder sowas. Ne? Und dann kann man das sehr schnell ausrechnen, dass 7,50 Euro mal 80, dann ist man eben bei 600 Euro. Das ist realistisch, das sollte man einplanen und das handhabt zwar jeder so ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch schon gehört, ich bin wohl nicht die günstigste auf dem Markt, aber die teuerste wohl auch nicht. Also ich bin im guten Mittelfeld und die teuerste Torte, die ich verkauft habe, lag auch bei 600 Euro. Also ich habe bis jetzt nicht mehr als 80 Gäste gehabt auf einer Hochzeit und da bewegen wir uns preislich.
Aber das, ich meine, für das Geld bekommt man ja auch wirklich was geboten. Also wenn man sich die Bilder anguckt, das ist ja jetzt nicht was 0815-mäßiges, das ist ja wirklich ein Unikat, so liebevoll im Detail gearbeitet und da sollte man auch dann den Wert erkennen dessen, was du als Handwerkskunst da quasi zauberst. Dann noch die letzte Frage, leider schon zum Abschluss des Gespräches. Wenn du dir irgendjemanden mal aussuchen könntest, also sei es prominent oder vielleicht nicht prominent, für wen würdest du gerne mal welche Torte backen?
Das beantwortet die Frage zwar nicht ganz konkret, aber einer der letzten Aufträge, die ich hatte, kam ja vom Staatstheater und ich habe mich so dermaßen darüber gefreut, weil viele wissen das nicht, aber ich habe zwischendurch 7 Jahre in Köln gelebt und auch ein Semester Schauspiel studiert. Und diese Torte vom Staatstheater war zur Eröffnungsfeier des Stücks Cabaret. Und es gab ja auch diesen Film mit Liza Minnelli damals, Anfang 30ern spielte. Und wenn man sich das dann angesehen hat, was sie da getragen hat, so ein Hut und Federn und so ein Spitzenstrumpfband und so weiter, da kam das als Motto auf mich zu. Ich wurde beauftragt, zur Eröffnung des Stücks Cabaret diese Torte zu machen für das Ensemble. Und da habe ich gedacht, also solche Projekte, da würde ich mich freuen, wenn sowas nochmal kommt. Zum einen, weil ich Schauspiel ganz faszinierend finde, und zum anderen, weil dieses Konzeptionelle, sich in ein Motto hineinzudenken und eine Geschichte zu erzählen, das ist das, was mir so einen Riesenspaß macht. Also sowas würde ich gerne weiterhin machen.
Und auch diese Torte findet man auf dem Instagram-Profil bei dir. Ich habe es mir auch gerade nochmal angeguckt. Sieht auch wieder sehr spektakulär aus. Danusch, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um über deine Handwerkskunst der Konditorin zu berichten, mit ganz vielen kreativen Ideen, die du da in Torten umwandelst und konzipierst und backst und vorbereitest. Also auf jeden Fall einen Klick wert, und alle Kontaktinformationen zu dir hinleitend findest du in der Folgenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge. Danusch, vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant und kreativ, und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und auf viele weitere Torten, vielleicht bald mit einem Herkules.
Ich würde mich freuen. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
Alle Informationen rund um Danusch findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung, also in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn du dir mal den Mund richtig wässrig machen willst, dann klick auf jeden Fall mal auf das Instagram-Profil von Danusch. Es sind unfassbar tolle Tortenbilder darauf zu finden. Macht Lust auf mehr. Du kannst diese Folge gerne kommentieren auf allen Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter oder Instagram, oder du schreibst mir eine E-Mail an b-redet@gmx.de oder schickst eine Sprach- oder Textnachricht aufs Podcast-Handy. Alle Kontaktinformationen, wie gesagt, findest du auch in den Shownotes, oder du gehst mal vorbei und klickst auf www.podcasttalk.de. Da findest du mich auch im Netz. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge wieder, und wie immer gilt, bleib neugierig und gesund. Ciao.
Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.